Beutel durch die Reihen gehen, starte ich schon einmal. Und zwar auch mit Grüßen. Wir waren im Urlaub in Schleswig-Holstein und haben liebe Grüße mitgebracht aus einer FEG in Trittau, das zwischen Lübeck und Hamburg, wo wir auch im Urlaub waren, auch von der Bibelschule Brake, wo wir auf einer Familienfreizeit waren, sollen wir noch herzlich grüßen. Genau. Und die Reihen sind noch nicht wieder gefüllt. Ich freue mich über alle, die da sind. Es ist noch Ferien- und Urlaubszeit, ganz offensichtlich. Und wir haben eben gerade schon gehört, manchmal ist das Wetter so, dass es einem die Freude an der Arbeit raubt. Manchmal ist es auch so, dass das Wetter einem die Freude am Urlaub raubt. Und ja, es ist halt so, wenn man den Urlaub geplant hat und freut sich drauf auf diese schönste Zeit des Jahres, dann kann das schon mal sein, dass man, wenn man mit dem Wohnwagen an der Nordsee steht und es regnet, dann hat man kein Sonnenuntergangsbaden, ganz romantisch. Oder wenn man auf einer Bergkletterfreizeit in Österreich ist und es regnet, dann hat man kein Sonnenaufgangsgipfelerlebnis. Ja, und ich sagte so, als wir wieder hier waren, auch Spaß zu meinem Sohn und seiner Verlobten, nächstes Jahr, wenn ich in den Urlaub fahre, verrate ich das Gott nicht. Vielleicht habe ich dann mal Sonnenschein. Ich mogel mich so an Gott vorbei in den Urlaub. Die Verlobte von meinem Sohn, die Solvi, die kennt aber die Bibel, die hat gleich den Kopf geschüttelt und gelacht und hat gesagt, nee, das hat bei Jona damals auch schon nicht funktioniert. Aber ich habe gesagt, ja, dieser Anfänger hat es ja auch auf einem Schiff probiert und anschließend im Bauch eines Fisches. Aber ich stelle mich in den Stau und in der Blechlawine ist es viel schwieriger, jemanden zu finden. Ihr lacht jetzt zurecht und schüttelt den Kopf. Wie kann man nur so denken? Ja, aber heute meinen wir manchmal, wir sind so viel schlauer als die Leute vor 100 Jahren oder vor 3000 Jahren. Und das trifft auch oft bei Glaubensfragen zu. Ich freue mich auf die kommende Woche. Nigelnagel neu rausgekommen ist ein Buch, Helden des Glaubens, Band 3. Ich darf es noch nicht öffnen, erst Dienstag. Bin schon ganz gespannt. Dort im Band 3 wieder Berichte, Erlebnisse von Menschen, die Jesus begegnet sind, die mit ihm gehen und gegangen sind und was die erlebt haben als Kinder ihrer Zeit. Dort mit Gott. Und heute wollen wir uns eine Geschichte anschauen, eine Begebenheit. Und ich möchte lesen aus Lukas 24, die Geschichte dort. Es ist also die Zeit, als der Paulus festgenommen worden ist und verhaftet vor Gericht steht. Dort steht, 5 Tage später kam der hohe Priester Hananias mit einigen Ratsältesten und Tertullus, einem Anwalt nach Caesarea, um beim Statthalter Anklage gegen Paulus zu erheben. Nachdem man Paulus herbeigeholt hatte, begann Tertullus seine Anklagerede. Hochverehrter Felix, dein Verdienst ist es, dass wir schon so lange Frieden haben. Deiner Umsicht verdanken wir zahlreiche Reformen zum Wohl unseres Volkes. Das erkennen wir immer und überall mit großer Dankbarkeit an. Um deine kostbare Zeit aber nicht unnötig in Anspruch zu nehmen, bitte ich dich, uns für einen Augenblick freundlich anzuhören. Wir haben nämlich festgestellt, dass dieser Mann, damit meint er Paulus, hier gefährlich ist wie die Pest. Er stiftet die Juden in der ganzen Welt zum Aufruhr an und ist der führende Kopf der Nazarener-Sekte. Er hat sogar versucht, den Tempel zu entweihen. Dabei haben wir ihn festgenommen. Wenn du ihn verhörst, kannst du dir selbst ein Urteil bilden und wirst feststellen, dass unsere Anklagen in jedem Punkt zutreffen. Und die meisten Juden schlossen sich dieser Anklage an und behaupteten, dass es so sei. Dann wurde Paulus durch einen Wink des Statthalters aufgefordert zu sprechen. Er begann, weil ich weiß, dass du in unserem Volk seit vielen Jahren Recht sprichst, verteidige ich meine Sache voller Zuversicht. Wie du leicht nachprüfen kannst, bin ich erst vor 12 Tagen nach Jerusalem gekommen, um dort im Tempel anzubeten. Niemand hat gesehen, dass ich in dieser Zeit mit Leuten diskutiert oder sie gar aufgehetzt hätte, weder im Tempel noch in einer Synagoge noch sonst irgendwo in der Stadt. Sie können dir keinerlei Beweise für ihre Anschuldigung gegen mich vorbringen. Das eine allerdings bekenne ich dir. Ich diene dem Gott meiner Väter in der Weise der neuen Glaubensrichtung, die sie eine Sekte nennen. Und ich glaube an alles, was im Gesetz und den Schriften der Propheten steht. Und ich habe die gleiche Hoffnung auf Gott wie meine Ankläger auch, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben wird. Deshalb bemühe ich mich auch immer, vor Gott und den Menschen ein reines Gewissen zu haben. Nachdem ich nun mehrere Jahre im Ausland verbracht habe, bin ich hergekommen, um meinem Volk Spenden zu übergeben und Gott Opfer zu bringen. Als ich dazu gerade im Tempel war, ich hatte mich der vorgeschriebenen Reinigung unterzogen und war von keiner Menschenmenge umgeben und in keinem Tumult verwickelt, da sahen mich einige Juden aus Asien. Diese Leute sollten jetzt eigentlich hier sein und ihre Anklage vorbringen, falls sie mir etwas vorwerfen können. Du kannst aber auch diese Männer hier fragen, was für ein Vergehen sie mir nachweisen konnten, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es könnte höchstens der eine Satz sein, den ich damals in die Versammlung rief. Weil ich an die Auferstehung der Toten glaube, stehe ich heute vor Gericht. Felix, der über diese neue Glaubensrichtung ziemlich genau Bescheid wusste, vertagte den Fall und sagte, wenn der Kommandant aus Jerusalem kommt, werde ich eure Sache entscheiden. Den zuständigen Offizier wies er an, Paulus in leichter Haft zu halten und keinen von seinen Freunden daran zu hindern, für ihn zu sorgen, ja, weil er war ja im Gefängnis. Und da gibt es kein gutes Essen. Einige Tage später erschien Felix mit seiner Frau Drusilla, einer Jüdin, in seinem Amtssitz und ließ Paulus zu sich kommen, weil er noch mehr über den Glauben an den Messias hören wollte. Doch als Paulus dann von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit sprach und von dem künftigen Gericht, da bekam Felix es mit der Angst zu tun. Er sagte zu Paulus, für diesmal ist genug, du kannst gehen. Wenn ich später Gelegenheit habe, werde ich dich wieder rufen lassen. Gleichzeitig hoffte er auch, von Paulus Bestechungsgelder zu bekommen. Deshalb ließ er ihn öfter kommen und unterhielt sich mit ihm. Als Felix 2 Jahre später von Porzius abgelöst wurde, wollte er den Juden noch einen Gefallen tun und ließ Paulus weiter im Gefängnis. Soweit Gottes Wort. Das war keine Berichterstattung der Zeitung von gestern, aber es klingt irgendwie hochaktuell, dass ein Schauprozess, der soll eine Abschreckung darstellen. Da ist eine Elite, die fürchtet diesen Jesusgläubigen. Der hat etwas, was wir nicht haben. Der springt nicht ängstlich hin und her. Und Paulus hatte Spenden dabei, der wollte etwas Gutes tun, der wollte helfen. Und jetzt sieht er sich Verleumdungen gegenüber. Der Paulus trägt die Fakten vor. Die Fakten, es gab keinen Streit oder irgendwas Böses im Tempel. Was war denn? Nix. Aber die Denunzianten, diese Zeugen, die etwas vorbringen wollten, ja, die fehlten auf einmal. Und eins merken wir auch hier wieder, die Ideologie bestimmt das Handeln der Leute und auch das Gericht. Und es passt nicht, dass Paulus sagt, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und lebt. Wisst ihr, wenn einem das nicht passt, wenn man Jesus von der Tür abweist, ein altes Sprichwort sagt dazu, wo Jesus vor der Tür weggestoßen wird, da kommt der Teufel hinten durchs Fenster rein. Aber ohne Gottes gute Ideen für uns Menschen, die er in der Bibel festgelegt hat, die hat er aufgeschrieben, damit sie nicht veränderbar sind, ja, da werden unsere menschlichen Ideen immer närrischer, unsinniger und damit auch gefährlicher und zerstörerischer. In Politik, Wirtschaft, Familie, Ehe, in allen Beziehungen, natürlich zuallererst in dieser Beziehung zu Gott. Und damit beginnt Paulus auch vor Felix. Übrigens, Felix, was für ein schöner Name. Heißt hier jemand Felix? Habt ihr was verpasst? Weil dieser schöne Name, der bedeutet erfolgreich und glücklich. Ja, dieser Statthalter Felix als oberste Instanz dieser Provinz ist also erfolgreich und glücklich. Also ein Vorbild für uns alle, nicht wahr? Das möchten wir doch alle sein. Wer will in seinem Leben nicht glücklich sein? Wer will nicht Erfolg haben in seinem Job? Und dann hatte dieser Felix noch seine Drusilla. Das war eine Jüdin und sie war kein Kind von Traurigkeit. Die hatte schon viele Beziehungen gehabt und eine recht ausschweifende Vergangenheit. Und die beiden, die kommen jetzt und rufen den Paulus vor sich zu einem Schauprozess. Das ist doch mal interessant. So etwas, da hat die Frau gesagt, da komme ich mal dazu, das schaue ich mir mal an. Wir lesen dort, nach etlichen Tagen kam der Statthalter. So, und ich habe hier vorne an diesem Bild noch einen römischen Soldaten mit dazu gemacht. An was erinnert euch dieser römische Soldat, wenn ich mal fragen darf? Genau, an Johns Kampf hier vorne. An die Waffenrüstung, die wir durchgenommen haben. Ist schon ein Monat her, gebe ich zu. Aber wisst ihr noch, welche Sachen es gab in Epheser 6, 11 folgende? Könnt ihr die aufzählen? Ja, ruft mal rein. Helm des Heils. Helm des Heils. Genau. Ah ja. Ja. Super. Da merkt ihr Teenager-Mitarbeiter. Die können nicht nur wunderbar singen und die Kids motivieren, nach den Ferien wieder zu Jungscha und Teenkreis zu kommen, sondern die kennen auch die ganze Waffenrüstung. Also falls jemand Nachhilfe braucht, Jungscha, Teenkreis, freitags. Aber wisst ihr was? Du hast das ganz toll gemacht, aber eine Sache fehlte. Eine Sache fehlte. Und diese eine Sache meinen ganz viele Menschen, haha, das ist doch mit das Wichtigste bei den Christen. Und das meinen sogar einige Gläubige, haha, da fehlt doch noch was bei dieser Waffenrüstung, die jetzt aufgezählt worden ist. Und zwar, Achtung, seid ihr dabei? Die Pfeife des Friedens. Die Pfeife des Friedens, die alle Sinne betört, die uns heimmacht, die die Kirche benebelt und jedem zur Gemeinschaft angeboten wird. Die fehlt doch noch. Oder? Hattest du nicht mit aufgezählt? Nicht. Also diese Friedenspfeife, die eigentlich zeigen soll, dass wir Christen jeden und alles einfach lieb haben müssen. Nein, nein und nochmals nein. Denn in Epheser 6 steht, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern wir kämpfen gegen die Mächtigen und Gewalten, mit den Herren dieser Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und ja, die Nächstenliebe soll ein Kennzeichen von uns Christen sein. Das ist ein wichtiges Gebot, ohne Frage. Und so sehr hat Gott auch die Welt geliebt, die verloren ist. Gott möchte uns Menschen zur Umkehr rufen, zu ihm hin. Das ist klar. Und er möchte, dass diese Buße, diese Umkehr stattfindet, dass wir uns verändern in unserem Leben, in unserem Verhalten. Und das ist auch in der Taufe das Symbol, das Untertauchen. Das Untertauchen, ich bin der Vergangenheit, ich bin diesem Alten gestorben und ich stehe auf zu neuem Leben. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Ich darf ohne Angst leben, im Lichte Gottes. Und ich darf Heilsgewissheit haben bei ihm. Ein kurzer Hinweis. In Lukas 4, da steht die Versuchung von Jesu in der Wüste. Verse 5 und 8, da führte der Teufel Jesus auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt. Und er sagte zu ihm, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, will ich dir alles geben und es soll dir gehören. Und Jesus antwortete ihm, in der Schrift steht geschrieben, vor dem Herrn, dein Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Aber Jesus widerspricht hier dem Teufel nicht, dass diesem die Welt von Gott überlassen worden ist. Haben wir das auch so gelesen? Der Teufel, der Satan, wird Herrscher dieser Welt genannt in der Bibel. Und das alles weiß der Paulus jetzt, als er da steht vor dem Richter, ganz genau. Und deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, mit der ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und überwinden und das Feld behalten könnt. An diesem schönen sonnigen Prozesstag mit dem glücklichen und erfolgreichen Felix und seiner verzaubernd schönen Frau Drusilla holt Paulus nicht die Friedenspfeife raus. Er macht nicht einen auf Kumpel, ich bin einer der Euren, ich bin studiert, ich gehöre zur Upper Class, ich gehöre zu euch dazu. Nein, er macht etwas anderes. Er redet dort von diesen Sachen, die wir dort vorne lesen. Da aber Paulus redete von der Gerechtigkeit und von der Keuschheit, von dem zukünftigen Gericht, da erschrak Felix. Zum einen frage ich mich, Paulus, hast du die Geschichte von Johannes dem Täufer nie gehört? Der hat auch damals den König Herodes Agrippa, Herodes Antipas war das, vorgeworfen, dass er sein Leben nicht ordentlich im Griff hat. Er hat die Schwägerin Herodias geheiratet und dafür ist er enthauptet worden. Paulus, sei doch ein bisschen vorsichtig. Und als zweites steht die Frage im Raum, sind wir heute weiser geworden und christlicher als dieser Gottesmann und Apostel? Wenn die Kirche heute nur noch Friedenspfeife lehrt, Gott ist lieb, Christen müssen alles liebheißen und tolerieren, warum in Gottes Namen, Paulus, sprichst du von Gerechtigkeit? Warum sprichst du von Keuschheit und Gericht und biederst dich nicht ihnen an? Warum? Weil Paulus die Wurzel des Bösen kennt. Er kennt die Wurzel, den Satan, den Teufel, der hier sein Spielchen spielte. Und der Felix, der war als Richter nicht nur korrupt. Er hatte auch dieses ideologisch verblendete System im Kopf natürlich und Angst, seinen Erfolg und sein Glück, was er damit hatte, zu verlieren. Und die Drusilla, die kannte natürlich, sie war Jüdin, diesen Glauben. Sie kannte die Intrigen der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Aber sie kannte auch die Messias-Erwartung. Aber sie spielte lieber mit ihren Reizen. Sie spielte lieber mit ihren Reizen, als sich dem Gott Abrahams gegenüber als ehrbar zu erweisen. Und darum sagt Paulus direkt etwas von dieser sexuellen Enthaltsamkeit. Keuschheit ist das alte Wort dafür. Paulus hat sozusagen gezwungenermaßen das Schwert des Geistes als Gefangener in dieser Höhle der Löwen ausgepackt. Wenn du jetzt bei Höhle der Löwen gleich an diese Fernsehsendung denkst, wo mit viel Geld investiert wird und so weiter, dann weißt du, wo dein Gott ist. Aber wenn du an Höhle der Löwen denkst und weißt, ich brauche jetzt ein Schwert, um mich zu verteidigen, so wie es Gott gemeint hat, überleg mal. Diese eigene moralische Vorstellung von Felix und Drusilla, die war sicherlich vollkommen in Ordnung. Die war vollkommen gut. Sie dachten, sie stehen als Vorzeige-Ehepaar natürlich da und sind voll die Helden. Ja, man sagt doch, der Zweck heiligt die Mittel, oder? Und im Badischen sagt man, wenn's hilft. Aber das Ganze im Licht Gottes betrachtet, der nach dem Tod als allerletzter Richter da steht. Als Felix das hörte, erschrak er. Eine andere Übersetzung sagt, ihm wurde bange. Also er hat nicht nur gemacht, sondern da hat sich was getan im Herzen. Es hielt also auch an. Er war erschreckt. Paulus hat diese Chance genutzt, um von seinem Herrn und Heiland und Gott weiterzusagen. Der Felix erschrickt. Was sagt er? geh. Wenn ich mal gelegentlich Zeit habe, dann rufe ich dich. Jetzt habe ich keine Zeit. Und heute ist es noch genauso. Dieses Bild hatte ich eingangs genommen. Ich weiß nicht, wer den Hafen von Büsum kennt. Das ist ein Ort, wo wir immer sehr gerne Urlaub machen. Es ist schön ruhig. Da stehen die Fischkutter dort. Man kann mit den Krabbenkuttern rausfahren. Und so ungefähr sieht das da aus. Und wenn ihr da jetzt alle guckt und sagt, naja, so ein schöner kleiner Hafen, das eine Schiff dort. Das heißt Keen Tiet. Das ist Plattdütsch und heißt keine Zeit. Keine Zeit. Nun, wir sind in Büsum, sehen das Schiff, keine Zeit. Und wir haben gedacht, naja, wir sind im Urlaub, wir haben ja Zeit. Und wenn wir zusammentragen würden, wofür man alles keine Zeit haben kann, ich schätze mal, da wird so ziemlich alles aufgezählt werden, oder? Also, ich hatte heute Morgen gedacht, habe ich Zeit, mir die Zähne zu putzen? Nee, ich muss doch zum Gottesdienst, muss schnell gehen. Wofür kann man noch alles keine Zeit haben? Es gibt eine ganze Menge. Ja, deswegen geht man ins Fast-Food-Restaurant, damit man schnell was bekommt und schnell was essen kann, damit man schnell wieder hungrig wird. Man braucht auch beim Handynetz 5G, mindestens. Alles muss schnell gehen. Aber woher kommt das, dass alle anscheinend keine Zeit haben? Nicht mal der Krabbenkutter auf der Nordsee. Woher kommt das? Keine Zeit zur Mitarbeit im Reich Gottes, für Hauskreise, Bibelstunde, Besuche, Beziehung zu pflegen, Beziehung zu Gott zu pflegen, in Gebet und Bibel lesen. Ich musste an den alten Pfarrer Busch denken. Ich möchte das mal vorlesen, dieses Zitat von ihm. Da muss wohl eine Art Zirkusdirektor in diesem Zirkuszelt unseres Lebens sein, der dauernd mit der Peitsche knallt, um uns anzutreiben, damit wir keine Zeit haben, uns Gedanken über unser Leben und den Tod und die Ewigkeit zu machen. Der Teufel will uns die Zeit rauben, damit wir ja nicht dem Heiland Jesus Christus begegnen und durch seine große Liebe und Gnade und Erlösungstat am Kreuz die Errettung von unseren Sünden bekommen und Gott begegnen. Es geht nicht nur um den Felix, dass der keine Zeit hatte. Paulus sagte ihm, einmal wenn du in der Ewigkeit bist, dann musst du dir diese Zeit nehmen. Da kommst du nicht dran vorbei, an diesem Richterstuhl Gottes. Davon spricht nicht nur die Offenbarung, sondern 2. Korinther 5, Vers 10 steht auch. Denn wir alle, dazu zählt jeder von uns, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, was er während des Lebens getan hat. Es sei gut, sei gut. Oder böse. Und ich wünsche dir, dass du nicht der Meinung bist, du kannst dich verstecken. So wie ich eingangs sagte, ich mogel mich irgendwie an Gott vorbei. Ich wünsche dir nicht, dass du denkst, dass Gottes Wort ausgedient hat oder veraltet ist. Nein, es ist noch aktuell, genauso wie vor 2000 Jahren. Es hat auch nicht ausgedient. Seit der Schöpfung durch den Odem Gottes, durch seinen Hauch, atmen wir auch ein und aus, immer und immer wieder. Und das ganz automatisch. Und du kannst dich auch dann, wenn du Angst hast vor CO2, was ja ziemlich modern ist, und du sagst, jetzt atme ich nicht mehr, es wird nicht funktionieren. Dafür hast du einfach Zeit, du nimmst es dir, der Körper macht das automatisch. Und genauso wie du atmest, musst du auch Entscheidungen treffen. Entscheidungen in und für dein Leben. Und auch Entscheidungen für die Ewigkeit. Hast du Zeit? Nimmst du die Zeit, dir Gedanken zu machen darüber, über diese Ewigkeit? Oder sagst du wie dieses Schiff, Keen Tiet, keine Zeit? Es wäre ganz schön dumm, wenn man das nicht tun würde. Denn wann diese Ewigkeit beginnt, das weiß niemand von uns. Kein Mensch kann dem Tod entfliehen. Nach dem Sterben kommt die Frage, gehst du in den Himmel, in die Ewigkeit zu Gott oder aber in die ewige Verdammnis, in die Hölle? Das ist deine Entscheidung. Übrigens, als wir im Urlaub waren, ist jetzt schon etwas her, da haben wir dieses Schiff tatsächlich gesehen. Diese Kentit, das ist also nicht nur irgendein Bild, sondern tatsächlich haben wir das gesehen. Ich zeige euch jetzt mal, wie. Da seht ihr sie. Kentit steht auf dem Trockendock. Sie hatte keine Zeit und jetzt steht sie da. Sie steht zum Glück noch nicht auf dem Schiffsfriedhof, sondern sie steht dort, wo sie gewartet wird. So wie wir heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sitzen. Und du denkst vielleicht, ich habe gar keine Zeit hier zu sein. Der Kuchen wartet, der Ofen im Braten. Also ich habe so viel zu tun. Vielleicht ist dies heute Morgen die Chance für dich, so wie Kentit im Trockendock zu stehen, zu sagen, jawohl, ich lasse mich mal ansprechen. Ich lasse mal Gott an mir arbeiten. Wenn da unten nur Muscheln kleben, denkt man vielleicht, das macht nichts, aber das Schiff wird langsam und träge. Und man kann dann irgendwann auch das Schiff nicht mehr fahren, weil man es nicht mehr steuern kann. Ich musste bei mir erstmal gucken, wie viele Muscheln da kleben. Da muss man unten sauber machen. Da muss man die Löcher ausstopfen und renovieren. Und wenn jetzt jemand fragt, wie kannst du dir da sicher sein, dass dort eine Ewigkeit auf uns wartet, dann sage ich dir ganz einfach, weil das in der Bibel steht. Jesus hat es gesagt. Und Jesus ist auferstanden von dem Totenreich. Das Gegenteil kann mir niemand beweisen. Niemand. Und wenn die Chance 50-50 steht, dann verzocke ich mein Leben nicht. Dann will ich auf Nummer sicher gehen. Und es gibt so viele Menschen, die dem Teufel, dem Vater der Lüge, ins Netz gegangen sind. Mit seinem liebsten Möbelstück. Kentit. Die lange Bank. Keine Zeit. Viele Menschen sterben, ohne diese rettende Gnade Jesu angenommen zu haben. Und es ist traurig. Paulus hatte, und wir heute haben diese rettende Botschaft von Jesus Christus. Wir wissen, er allein ist der Weg zu Gott. Das feiern wir auch gleich im Abendmahl. Er ist nämlich für uns gestorben. Er ist auferstanden und lebt. Und er wird wiederkommen. Das ist das, was wir gleich gemeinsam feiern werden. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele, heißt es in der Heiligen Schrift. Und du hast das Angebot zu sagen, ja Heiland, komm du in mein Leben, mach du mich neu, wirke du und arbeite an meinem Leben. Das ist das, was ich einem jedem von uns hier wünsche, was Gott sich wünscht. Und dann hier freudig dabei zu sein und sagen, ja ich habe mein Leben dem Heiland gegeben, ich nehme gern an diesem Abendmahl teil. Und ich habe eine Bitte noch, hör nicht auf diesen Peitschenknall vom Teufel, der dich scheuchen und antreiben will, sondern hör auf diese liebevolle Einladung Jesu. Komm zurück zu Gott, indem du deine Zeit nutzt und bei ihm Ruhe in Zeit und Ewigkeit findest. Amen.